Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Journalistin Bascha Mieger, langjährige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe heute Morgen auf den Kalender geschaut und dachte da beim Blick 7. Oktober, da war doch was. Der Tag der Republik, so hieß das in der DDR, also der Gründungstag der DDR, der da immer groß gefeiert wurde mit Parade und dergleichen. Heute wäre die DDR 71 Jahre alt geworden.
Tja. Ja, gut, dass es vorbei ist.
Das ist kein sachdienlicher Vergleich, aber ich dachte, sie wäre damit, also die DDR, immer noch jünger als Donald Trump.
Das stimmt, aber ich meine, man kann ja mal gucken, wer noch die schlechtere Politik gemacht hat, die DDR oder Herr Trump.
Okay, er hat auf jeden Fall nicht so viele Jahre unterm Strich, das kann man, selbst wenn er wiedergewählt wird, schon mal festhalten. Ich musste aber auch daran denken, als ich nämlich die Taz ungefähr gleichzeitig in der Hand hatte, also die Zeitung, der Sie ja auch lange als Chefredakteurin vorstanden, da findet man nämlich auf dem Titel die Belarusin Svetlana Tichanowskaja, die sagt, auch wir wollen unsere Mauer einreißen. Große Frage gleich zum Anfang. Wird das gelingen?
Ausgesprochen schwierig, denn Lukaschenko, der Machthaber, macht ja überhaupt keine Anstalten, zurückzutreten. Jetzt wird er auch noch von Wladimir Putin und Russland massiv unterstützt, nicht nur mit Krediten, sondern eben auch, das hat ja natürlich eine psychologische Wirkung, weil in Belarus sieht es wirtschaftlich nicht besonders gut aus. Und im Moment muss man sich eher Sorgen machen, dass es noch mehr Menschenleben kostet. Auf der anderen Seite finde ich es großartig, mit wie viel Mut vor allen Dingen auch Svetlana Tichanowskaja.
So, das ist richtig, genau.
Eigentlich müsste ich so etwas ja ganz gut aussprechen können, aber gut. mit wie viel Mut sie auftritt. Man darf ja nicht vergessen, es ist eine Frau, die sozusagen eine Alltagsfrau, die plötzlich in die Politik hineingesprungen ist. Und auch ihre Auftritte gestern, als sie Merkel getroffen hat, Oppositionspolitiker getroffen hat und immer wieder gefordert hat, tut etwas, bewegt euch.
Über dieses Tun und was es sein könnte, auch gerade aus deutscher Perspektive, darüber werden wir hier sprechen in dieser Radiostunde, unter anderem über das und auch über anderes im Deutschlandfunk Kultur. Wir grüßen Sie in Ost und West und überall. Der Besuch einer Frau bewegt das politische Berlin, aber ich glaube auch darüber hinaus viele in diesem Land. Svetlana Tichanowskaja, die belarussische Oppositionelle, ist in Deutschland, hat erste Gespräche schon hinter sich. Frau Mieger, Sie haben es gesagt, mit der Bundeskanzlerin. Heute trifft sie unter anderem auch noch den Außenminister Heiko Maas. Und Tichanowskaja hat in Interviews, unter anderem auch bei uns im Deutschlandfunk Kultur, ein starkes Bild geprägt. Belarus erlebt sein 1989 eine Wende. Und sie hat dann auch mit Blick auf die Frage, was andere tun können, Folgendes gesagt.
Ich als die führende Person im Kampf um die Menschenrechte in Belarus hätte es sehr gern, wenn Deutschland und die EU härter wären. Aber ich bin neu in der Politik und kenne noch nicht den Punkt, wo man Grenzen ziehen muss. Natürlich kann Deutschland einen weit größeren Einfluss ausüben, aber schon diese ersten Schritte waren sehr wichtig. Und ich bin sicher, dass es künftig noch mutigere Schritte geben wird, um Druck auszuüben.
So hat es Svetlana Tichanowskaja ja uns gesagt im Deutschlandfunk Kultur, Frau Mieger. Erstmal vielleicht auf der Ebene der Tonlage. Das ist schon auch politisch gesehen ein interessanter Ton. Das ist ja alles andere als Hau drauf.
Ja, und vor allen Dingen auch zuzugeben, dass sie ein Neuling in der Politik ist und die Ausmaße ihrer Forderungen, denn das hat sie ja letztlich gesagt, nicht so gut abschätzen kann. Das finde ich ist ausgesprochen ehrlich und macht sie natürlich auch sympathisch. eröffnet aber natürlich auch allen Politikern, die Entscheidungen treffen müssen, immer die Auswege zu sagen, naja, selbst die Oppositionsführerin weiß ja, dass wir hier nicht Lukaschenko gleich in den Senkel stellen können, obwohl das natürlich absolut notwendig wäre.
Ja, es gibt andere Stimmen, einen anderen Nawalny, der sich jetzt auch zu Wort gemeldet hat, nachdem er das endlich wieder kann, nachdem er soweit genesen ist. Heute großer Auftritt in der Bild-Zeitung, der da sehr klar austeilt, unter anderem auch gegen den Altkanzler, gegen Gerhard Schröder. Schröder ist Laufbursche Putins, der Mörder beschützt, das ist so die große Schlagzeile. Und der eben auch sagt, geht ganz klar ran mit Sanktionen, zwar nicht in die breite Masse, sondern nehmt euch die, das war, was man früher Nomenklatura nannte, also die herrschende Klasse, die Oligarchen. Ist das der Weg?
Ich denke, auf jeden Fall ist das sinnvoller, als Sanktionen zu verhängen, die ganze Bevölkerung treffen. Das merken wir ja auch bei der Kreml-Ukraine-Frage, dass das bisher nicht allzu viel gebracht hat. Und diejenigen, die man treffen will, zu versuchen, auch tatsächlich also die in den Griff zu bekommen, indem man ihre Konten einfriert, indem man ihnen Einreiseverbote gibt und so. Das ist natürlich ein Weg. Und die Bundesregierung fährt gegenüber Russland natürlich einen absoluten Schlingerkurs. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt einerseits die Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine. Auf der anderen Seite haben wir Nord Stream 2, also die Gaspipeline, an der lustig weitergebaut wird. Und diese beiden OppositionspolitikerInnen, Nawalny und Tichanowskaja, die bringen natürlich einen unglaublich öffentlichen Druck in die gesellschaftliche Debatte. Und soweit, dass Merkel ja auch schon davon abrückt zu sagen, Nord Stream 2 muss unbedingt weitergebaut werden. Wenn man sich allerdings die Haltung der CDU und auch der SPD dazu anguckt, kann man nicht sagen, CDU ist dafür, also das abzubrechen, die SPD ist dagegen, sondern die Spaltung geht mittendurch. Zum Beispiel Söder und Laschet sind unbedingt dafür, weiterzubauen. Norbert Röttgen ist dagegen. Manuela Schwesig sagt, wir dürfen die Brücken zu Russland nicht abbauen.
Also aus dem konkreten Interesse heraus, dass natürlich ihr Bundesland auch eben diese Brücke ist, geografisch betrachtet. Ja.
Und die Gaspipeline dort ankommen soll. Aber das wirklich Interessante ist, dass wir uns hier in der Bundesrepublik in einer geopolitischen Lage befinden, wie eigentlich noch nie. Denn unsere Beziehungen zu Russland sind an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Gleichzeitig sind aber unsere Beziehungen zu den USA an einem absoluten Tiefpunkt angelangt, weil Donald Trump keinen Wert auf Allianzen legt und das immer wieder deutlich macht. Also sich da neu zu positionieren, ist einerseits absolut notwendig, aber machen wir uns nichts vor, das ist ein langer politischer Weg, da irgendeine Art von Klarheit reinzubekommen.
Es gibt auf jeden Fall schon Schritte, die in diese Richtung gehen. Ich musste da aufhorchen, als ich den CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gehört habe im RBB. Der blickt auch auf ein Thema, das wir auch gleich ansprechen werden, nämlich den Prozess um den Tiergartenmord, und hat gesagt, das muss insgesamt Konsequenzen haben.
Ich glaube, zwischen dem Tiergartenmord und dem Mordanschlag auf Nawalny ist etwas deutlich geworden zwischen den deutsch-russischen Beziehungen, dass unsere romantische Einstellung Handel durch Wandel und Hauptsache gute diplomatische Beziehungen sehr ernüchternd entlarvt wurden als das, was sie sind, nämlich sie werden von Russland ausgenutzt. Russland nimmt uns nicht ernst. Und ich glaube, die Ernüchterung, die auch bei der Bundeskanzlerin zu beobachten ist auf eine abgrundtiefe Enttäuschung zurückzuführen, dass Russland quasi rücksichtslos seine Interessen durchsetzt.
Das sagt der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter. Frage ist bloß, was folgt daraus? Also wenn man das konsequent weiterdenkt, heißt das ja eigentlich neue Phase des Kalten Krieges, also der Konfrontation.
Ja, aber das wäre natürlich überhaupt nicht im Interesse von Europa. Das geht eigentlich gar nicht. Also man muss schon im Dialog bleiben, das denke ich auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, was tut man, die Gesprächsebene muss erhalten bleiben, aber was tut man darüber hinaus? Auf der anderen Seite finde ich Herrn Kiesewetter auch ein bisschen bigott. Also mit wie vielen Unrechtsstaaten pflegen wir Handel durch Wandel? Also das fängt bei China an und endet irgendwo bei den Arabischen Emiraten. Also So einfach können wir es uns nicht machen und sagen, Russland sind die Bösen, deswegen dort Sanktionen und dann so tun, was ist denn mit der Türkei, was ist mit unserem Flüchtlingsdeal und so weiter und so weiter. Also
aber ich fasse mal zusammen, wenn man Außenpolitik rein werteorientiert macht, dann ist man im Moment ziemlich allein in dieser Welt.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, also gerade bei Russland heißt es jetzt, wir müssen sozusagen, oder die Bundesregierung wollte immer Politik und Wirtschaft trennen, also Nord Stream 2 hat nichts zu tun mit unserer anderen Haltung. So etwas geht nicht, aber so etwas geht nicht nur nicht gegenüber Russland, sondern so etwas geht auch nicht gegenüber anderen autokratischen und Unrechtsstaaten, die Demokratie und Menschenrechte mit Füßen treten.
Heute beginnt der Versuch, ein Verbrechen aufzuklären, der Mord an einem Georgier tschetschenischer Herkunft im Berliner Tiergarten im vergangenen Sommer. Angeklagt ist ein 55-jähriger Russe und in gewisser Weise ist aber auch Russland als Staat mit angeklagt, weil der Verdacht im Raum steht, dies könne ein Auftragsmord der Regierung gewesen sein. Den Prozessauftakt hat mein Kollege Sebastian Engelbrecht verfolgt, jetzt hier ins Studio zugeschaltet zu Bascha, Mika und mir. Sebastian Engelbrecht, ein Prozess, der ja unter besonderen Bedingungen auch stattfindet.
Ja, im Hochsicherheitssaal 700 des Kriminalgerichts in Berlin-Moabit findet dieser Prozess statt. 25 Verhandlungstage bis Ende Januar sind angesetzt. Ein Hochsicherheitssaal aus RAF-Zeiten, noch mit schusssicherem Glas versehen. 47 Journalisten sind dabei, das ist schon rekordverdächtig in Corona-Zeiten. Allerdings 32 verfolgen den Prozess von einem Medienraum aus. Das Entscheidende war heute, dass Ronald Georg, der Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof, die Anklage verlesen hat. Er wirft dem Angeklagten vor, heimtückisch und aus Habgier oder sonstigen niedrigen Beweggründen gegen Entlohnung oder weil er das Motiv des Auftraggebers teilte, den Georgier tschetschenischen Ursprungs, Tornike K., oder auch Selim Khan Rangoschwili, ihn getötet zu haben. Und die Bundesanwaltschaft beharrt darauf, das geschah am 23. August 2019, weil staatliche Stellen der Russischen Föderation den Täter damit beauftragt haben, das Opfer zu liquidieren. Und der Hintergrund sei eben die Haltung des Getöteten zu Russland und zu Tschetschenien. Der Getötete, der ursprünglich Selim Khan Rangoschwili hieß, hat in den Jahren 2000 bis 2004 für Tschetschenien gekämpft. Im Zweiten Tschetschenienkrieg war das und habe eine tschetschenische Miliz geführt. Und schon im Jahr 2012 habe der russische Geheimdienst FSB das Bundeskriminalamt informiert, dass Rangoschwili Mitglied einer terroristischen Vereinigung namens Kaukasisches Emirat gewesen sei. Mhm. Und dann wurde noch einmal der Hergang des Mordes im Einzelnen geschildert, im kleinen Tiergarten. Der Täter ist dann, nachdem er mit drei Schüssen den Rangoschwili getötet hat, wurde er dann ja von der Polizei festgenommen, nachdem Jugendliche ihn gesehen hatten, wie er sich umgezogen hat in der Nähe der Spree.
Bascha, Mika?
Eine Frage. Hat die Bundesanwaltschaft irgendetwas angedeutet, wie sie den Staatsterrorismus, also den staatlichen Auftrag für diesen Killer belegen wollen?
Das ist natürlich die entscheidende Frage, aber so weit ist der Prozess noch nicht. Ich habe es gesagt, 25 Hauptverhandlungstage sind da angesetzt.
Und auch aber keine Andeutungen bei den ersten Einlassungen der Bundesanwaltschaft?
Nein. Also diesen Beweis bleibt die Bundesanwaltschaft noch schuldig. Aber es gibt Informationen des Berliner Landeskriminalamts, wonach der Angeklagte bereits 2013 in Russland einen Mord begangen haben soll und dann merkwürdigerweise 2015 beendeten die russischen Behörden die Fahndung dann über Interpol ganz plötzlich und zwei Monate später, 2015, haben die russischen Behörden dann den Reisepass auf den Namen Vadim Sokolov ausgestellt, also ein falscher Pass. Und es ist natürlich denkbar, denn der Mann heißt eigentlich Vadim Krasikov, das ist jedenfalls die Version des Generalbundesanwalts. Es ist also denkbar, dass ein russischer Geheimdienst Krasikov Straffreiheit zugesichert hat nach seinem ersten Mord, um ihn dann später selbst mit einem weiteren Mord zu beauftragen. Mhm. Diese Argumentation, die schon in den Medien ist allerdings heute noch nicht vertreten worden von den Vertretern der Anklage.
Das Klingt nach einem sehr großen Paket, das da vor einem Berliner Kammergericht verhandelt werden muss. Also gerade wenn man diese staatlichen Implikationen, diese Verwicklung damit mit einbeziehen muss. Ich frage mich da, inwieweit ein Strafprozess sowas auch leisten kann.
Das ist natürlich hochproblematisch. Es handelt sich hier um einen eminent politischen Prozess. Und das haben wir ja vorher bemerkt in einem Jahr der Verwerfungen im russisch-deutschen Verhältnis. Russland hat bei der Aufarbeitung des Falls nicht mit den ermittelnden Behörden kooperiert. Nach der Tat hat der Bundesaußenminister zweimal den russischen Botschafter ins Auswärtige Amt wegen dieses Falls einbestellt. Zwei russische Diplomaten wurden ausgewiesen. Das ist schon ein ganz außerordentlich seltener Vorfall. Der russische Präsident Putin hat dann behauptet, die russische Seite habe die Auslieferung des Täters gefordert. Dem hat das Auswärtige Amt widersprochen. Man habe nie ein Auslieferungsersuchen der russischen Seite bekommen. All das zeigt also, der Fall hat zu ganz schweren Verwerfungen in den russisch-deutschen Beziehungen geführt.
Wie wirkt denn der Angeklagte auf Sie? Der hat ja bisher nur geschwiegen.
Der hat geschwiegen und jetzt muss ich Ihnen die Wahrheit sagen. Es waren 15 Journalisten ausgelost, die in dem Saal selber gesessen haben und ich musste Vorlieb nehmen, damit in einem Medienraum zu sitzen. Ich hoffe aber, in einer der nächsten Verhandlungen dann mal aufzurücken und auch selber in dem Saal sitzen zu dürfen.
Sebastian Engelbrecht, wie heißt es bei Gericht? Keine weiteren Fragen. Danke für diesen Einblick in den Prozessauftakt zum Tiergartenmord. Bascha Mika, danke bis hierhin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Radio lange vor möglichen Sperrstunden. Und wenn Sie uns im Podcast hören, dann sind wir vielleicht ein guter Begleiter für Stunden, wenn sonst nicht so viel los ist, der neuen Corona-Maßnahmen wegen. Berlin hat ja jetzt beschlossen, ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens hat alles dicht zu sein. Bars, Restaurants, die in der Hauptstadt beliebten Spätis, also die Läden um die Ecke, die fast nie zumachen. Und ja auch so ein bisschen so zum Ersatzclub geworden sind, weil sonst nicht so viel auf ist. Bascha Mika, Journalistin und unter anderem auch Professorin an der Universität der Künste in Berlin, zu Gast in dieser Stunde. Es gab ja so einen kleinen Vorlauf. Grund sind natürlich die hohen Infektionszahlen in Berlin, aber vielleicht auch die Breitseite vom Gesundheitsminister, von Jens Spahn.
Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin. Und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Dann sag ich, doch. Brauche ich nicht nur, muss ich sogar. Nach den Regeln dieser Stadt.
Also, Jens Spahn, da gab es die Replik vom regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller.
Dass Herr Spahn gestern eine traurige Geschichte erzählt, wie er in eine Berliner Kneipe geht und darum kämpfen muss, eine Maske tragen zu dürfen. Das ist schon mal ein guter Anfang, dass er darum gekämpft hat. Noch besser wäre gewesen, wenn er darum gekämpft hätte, dass alle in der Kneipe Maske tragen oder er uns schnell einen Hinweis gibt, sodass wir schnell eingreifen können.
Also, das der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, Bascha Mika. Wovon sprechen wir denn jetzt eigentlich? Eher von dem Berliner Schlendrian, Regeln nicht durchsetzen, oder ist es einfach wirklich mittlerweile ein Großstadtproblem, die hohen Infektionszahlen?
Also man muss es nicht schönreden, aber es hat natürlich viel mit der Großstadt zu tun, mit den vielen Menschen, die aufeinander hocken. Das ist halt ganz anders, als wenn man rausfährt nach Brandenburg und dort in einem kleinen Dorf lebt. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass nach den neuesten Umfragen ganz viele Menschen das Gefühl haben, ach, eigentlich ist das mit Corona nicht mehr so schlimm. Sie schauen optimistisch in die Zukunft, was ja gut ist. Aber das führt dann natürlich tatsächlich auch zu Fahrlässigkeiten.
Also jetzt sozusagen unverzichtbar, dass man auch wieder so drakonische Maßnahmen heranzieht. Das war ja auch so ein bisschen von der politischen Begründung. Man hatte da verschiedene Dinge im Blick, Alkoholverbot einfach nur. Und dann war das auch, klang das so ein bisschen wie so eine Kapitulation. Das ist das Einzige, was wir durchsetzen können, wenn wir es so flächendeckend machen. Alles andere können wir gar nicht vernünftig kontrollieren.
Ja, jetzt sollen ja auch die Kontrollen von den Gesundheitsämtern verstärkt werden. Und es ist natürlich auch schwer, vor allen Dingen im privaten Bereich. Wie wollen Sie denn das kontrollieren? Also der Appell des Senats, dass die Berliner und Berlinerinnen selbst verantwortlich sind für das, was passiert, ob es tatsächlich noch einen Lockdown gibt oder ob es sozusagen bei den bisherigen Maßnahmen bleibt, das ist völlig richtig.
Es bleibt natürlich aber einfach auch ein bisschen schwierig in der Hinsicht, dass wir einerseits harte Maßnahmen haben und ganz strenge Regeln und dann gibt es wieder Bereiche, wo es ganz locker erscheint. Also ich glaube, das trägt auch bei zu dieser Unübersichtlichkeit.
Auf jeden Fall. Also das finde ich mit eigentlich das Ärgerlichste bei der ganzen Geschichte. Sie kommen in die einen Bereiche, da sind die Leute super korrekt, egal zu welchem Arzt sie gehen. Es wird aufgepasst ohne Ende. An den Universitäten, also an meiner Universität zum Beispiel, darf man praktisch überhaupt nicht rein. Für die Studierenden wird es im kommenden Semester richtig schwierig mit dem Unterricht. Und dann fahre ich mit der Deutschen Bahn eine lange Strecke Köln-Berlin und man zwingt mich in einem Zweiersitz, den ich zunächst reserviert habe, um da alleine zu sitzen. Man zwingt mich da mit einer anderen Frau zu sitzen, weil der ganze Zug ausgebucht ist. Und als ich mich dann mit der Schaffnerin rumstreite, heißt es, der Verkehrsminister hätte gesagt, man würde ja Masken tragen. Das heißt, ein vollbesetzter ICE, über 400 Leute. Ist das nicht ein schlimmerer Hotspot als irgendwelche Hochzeitsfeiern?
Tag 3 der Nobelpreiswoche. Heute gibt's den für Chemie gerade bekannt gegeben. Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. Warum? Wieso? Das weiß Martin Meyer, Wissenschaftsredakteur im Deutschlandfunk Kultur und, ich habe extra nochmal nachgeschaut, studierter Chemiker, richtig?
Ja, ich warte immer drauf, dass ich mal gewinne, aber irgendwie wollen die sich nicht durchringen da. Es ist eigentlich ein bisschen skandalös, aber ich sage, natürlich haben es die beiden Frauen verdient. Was haben die gemacht? Die haben das entdeckt, was man immer als Genschere bezeichnet. CRISPR-Cas9 ist der genaue Name. Das ist ein Prinzip, Enzyme sind das im Grunde genommen, wo man im menschlichen Erbgut schneiden kann, ganz genau sagen kann, an dieser Stelle möchte ich schneiden, einen Schnitt setzen und das neu zusammensetzen. Das gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, die man sich denkt, die ethisch umstritten sind zum Teil, die aber auch große Hoffnungen versprechen.
Sie kamen rein und haben gesagt, das ist schon auch eine politische Entscheidung. Warum?
Ja, es ist eine, weil in der Wissenschaft ist ja oft so, wer hat da eigentlich was erfunden? Eine spannende Frage. Und bei der Genschere gibt es zwei Forscherteams, die sagen, wir haben die Technik zum Einsatz gebracht. Das Ganze beginnt 2011 mit einer Veröffentlichung von Emmanuel Charpentier. Ein Jahr später hat sie dann zusammen mit Jennifer Doudna gezeigt, wie man die DNA, also das Erbgut von einem Bakterium, schneiden kann, wie man das zum Einsatz bringen kann. Und 2013 tritt dann ein zweites Team aufs Plateau, eine Arbeitsgruppe um Fen Shang, so heißt der Mann, und ein Team aus Cambridge. Und die zeigen, wie man die Methode bei Pflanzen anwenden kann. So, und seitdem tobt ein riesiger Patentstreit um die Frage, wer hat welche Rechte bei dieser Entdeckung.
Okay. Aber ist es nicht merkwürdig, dass sich das Nobelpreiskomitee für Preisträgerinnen entscheidet, die mitten in so einem Rechtsstreit sind?
Ja, es ist zumindest, ich finde, wirklich bemerkenswert, dass das tatsächlich passiert, weil eben die Frage juristisch nicht eindeutig ist, wer hat da genau was erfunden. Und tatsächlich hat das Nobelkomitee, ist bei der Verleihung heute, sind ja Journalisten vor Ort und die Frage ist natürlich auch gestellt worden. Haben Sie überlegt, das vielleicht noch einem Dritten zu geben? An drei kann der Nobelpreis verliehen werden? Die Antwort darauf ist, dazu sagen wir nichts, aber es ist eben tatsächlich eine Entscheidung, weil das Nobelpreiskomitee so zumindest für die Wissenschaftswelt jetzt eine Entscheidung getroffen hat und sagt, die beiden Mütter der Genschere sind auch die Preisträgerinnen sind.
Ja, und wie Sie sagen, Mütter, endlich mal Frauen.
Das stimmt, Frauen sind im Nobelpreis gerade in der Chemie nicht ganz so häufig.
Und gestern schon bei der Physik, was ja auch tendenziell eher ein Männerpreis war, immer wenn man in die Historie schaut, war ja auch eine Frau dabei. Sie haben gerade gesagt, kann man für viele Dinge praktisch anwenden. Habe ich das richtig in Erinnerung bei dieser Schere, dass die aber auch umstritten ist?
Ja, absolut richtig in Erinnerung. Große Schlagzeilen hat das vergangenes Jahr gemacht. Da war die Frage, sind in China menschliche Embryonen geklont worden? In Russland gab es das auch. Da war die Frage, haben Forscher das Erbgut so verändert, um eine Krankheit zu heilen? Also dieser Eingriff direkt in die menschliche Keimbahn, das ist ethisch etwas höchst umstrittenes. In Deutschland ist das verboten. In anderen Ländern gibt es zumindest die Verabredung, dass man das nicht tut. Da gibt es eigentlich einen Common Sense, aber Wissenschaftler brechen da durchaus auf. Das ist so ein bisschen die Schattenseite dieser wirklich großartigen Methode. Sie ist vergleichsweise einfach anzuwenden. Und was halt in der Wissenschaft möglich ist, die Chance, dass es gemacht wird, ist immer da.
Mhm. Was weiß man denn über die beiden Preisträgerinnen? Also was sind das für Frauen?
Das sind zwei ganz, ganz renommierte Forscherinnen und ich glaube auch wirklich Wissenschaftlerinnen. Ich habe nur Emmanuelle Charpentier mal persönlich getroffen. Die lebt hier in Berlin, hat hier auch lange geforscht. Und das ist eine wirklich beeindruckende Frau, die so im Dienste der Wissenschaft steht, die einerseits ganz unaufgeregt wirkt sehr sympathisch wirkt mit ihrem französischen Akzent. Sie kommt aus Frankreich ursprünglich, aber eine wirklich brillante Wissenschaftlerin ist, die sich aber sehr in den Dienst dieser Arbeit stellt und sich auch nicht scheut, sich klar ethisch zu positionieren und zu sagen, ich habe da etwas entwickelt, was Schattenseiten hat, über die wir reden müssen.
Ist das möglicherweise auch die Motivation gewesen jetzt des Nobelpreiskomitees, sozusagen diesen Umgang mit den neuen Möglichkeiten eben auch so zu belohnen?
Vielleicht ist das ein Grund gewesen. In der Wissenschaftswelt gibt es schon die Tendenz, eher auch diesen beiden Frauen sozusagen die wahre Entdeckung zuzuschreiben. Sie waren eben ein Stück weit schneller. Das andere ist so eine Patentfrage. Und das ist jetzt auch wirklich, man kann so ein bisschen sagen, endlich haben sie es mal bekommen. Also dass die stehen sozusagen, gibt ja im Literaturnobelpreis auch immer Menschen, was werden wir morgen wissen, ne?
Genau, morgen ist Literatur, ja.
Genau, wo wir da auch immer warten, wann bekommt denn jetzt XY endlich den Literaturnobelpreis? Und da waren das tatsächlich auch bei Emmanuelle Charpentier, das war auch ein Name, wo man seit Jahren gesagt hat, jetzt ist sie doch mal dran, jetzt hat sie ihn auch endlich mal bekommen.
Also, der Nobelpreis für Chemie. Martin Mayer, vielen Dank für diese Information. Morgen in der Tat Literatur, am Freitag dann Frieden. Wir spekulieren jetzt mal nicht, warten wir einfach ab. Zwei Tage noch, dann jährt sich der Anschlag, dann jährt sich der Schock von Halle zum ersten Mal. Heute ist bereits die Gedenkfeier zu dem Anschlag, der ja zum Teil gestoppt werden konnte durch die pure Macht einer schweren Holztür, der Versuch, Jüdinnen und Juden in der Synagoge zu ermorden. Ein Anschlag, der dann aber in der Folge zwei Menschen das Leben kostete vor einem Restaurant. Bascha Mika ist weiter an meiner Seite, Autorin der Frankfurter Rundschau. Dieser Anschlag hat das Land damals entsetzt. Wenige Monate später kam ja dann auch Hanau. Haben Sie den Eindruck, hat dieser Schock auch etwas verändert?
Wir reden wieder mehr über Antisemitismus und wir reden auch wieder mehr über Rassismus. Das tun wir eigentlich schon seit vielen Jahren. Aber die Frage ist immer, wie präsent ist es eigentlich in der Öffentlichkeit? Und wir wissen aus Untersuchungen, dass die gesellschaftliche Stimmung ganz stark Einfluss darauf nimmt, ob sich Täter, es sind Männer, ob sich Täter eben unterstützt fühlen, wenn sie solche Anschläge planen und verüben. Und deswegen ist so ein öffentlicher Diskurs so wahnsinnig wichtig.
Hm. Und es gibt ja gerade mit Blick auf Hanau, kurz danach kam ja dann die Corona-Pandemie, die uns so bestimmt hat, ja auch immer wieder so das Gefühl, ja, wir haben es sozusagen angetippt, aber dann ist es auch letztendlich ganz schnell wieder aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Aber würden Sie sagen, es war sozusagen nur eine Verschiebung der Aufmerksamkeit?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das Thema verschwunden ist. Unter anderem hat Seehofer es ja auch immer am Köcheln gehalten, weil er sich ja nach wie vor strikt weigert, überhaupt nur darüber nachzudenken, dass es eben strukturelle Diskriminierung, strukturellen Rassismus in der Bundesrepublik gibt. Und das finde ich mit Verlaub unsäglich dumm. Denn wir wissen, dass es gar nichts nützt, zu sagen, das sind Einzeltäter. Denn es gibt natürlich in der Gesellschaft verankerte Muster, die sind zum Teil unbewusst. Und nach denen verhalten wir uns alle mehr oder weniger. Und wenn man sich diese Muster nicht bewusst macht, und dazu gehören eben auch rassistische und diskriminierende Muster, wenn man sich diese Muster nicht bewusst macht, dann kommt man an diese strukturellen Fragen nicht ran. Also strukturelle Diskriminierung ist sozusagen wie die DNA, wie eine DNA in eine Gesellschaft eingeschrieben, ein Stück. Und wenn man an dieser DNA, da wir das Thema ja vorhin gerade hatten, wenn man an dieser DNA etwas ändern will,
dann muss man die Schere ansetzen. Es gibt heute auch, oder gab vielmehr schon, eine Pressekonferenz der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Wiedmann Mautz, die auch nochmal in einem Bild deutlich gemacht hat, CDU-Politikerin übrigens, also fast Parteifreundin von Horst Seehofer, in einem Bild deutlich gemacht hat, wie groß die Dimension ist.
In Deutschland geschehen alle 24 Minuten eine Straftat von rechts. Und damit ist klar, ja, Deutschland hat ein Problem mit Rechtsextremismus und Rassismus. Und wir alle stehen in der Verantwortung, konsequent dagegen anzukämpfen.
Wenn man das übersetzt, das sind ja so Bekenntnisse und deshalb haben auch viele kritisiert, wir haben die Lippenbekenntnisse, ja, es muss Konsequenzen haben. Was könnte das konkret heißen?
Das könnte zum Beispiel heißen, dass die unendlich vielen Initiativen, die es seit vielen Jahren gibt, die sich wirklich mutig und mit Einsatz von Kraft und Energie gegen diese gesellschaftlichen Muster zur Wehr setzen, indem sie Opfer unterstützen, indem sie Aufklärung betreiben und so weiter und so weiter, dass diese Initiativen unterstützt werden. Aber wir erleben immer wieder, dass solchen Initiativen eigentlich der Geldhahn abgedreht wird, dass sie keine Öffentlichkeitsarbeit machen können, dass ihnen keine Räume zur Verfügung gestellt werden und so weiter und so weiter. Also die Politik kann ganz viel machen. Sie kann selbst den Diskurs führen. Das wird in Teilen gemacht, aber es kann eben auch in Lippenbekenntnissen enden. Aber sie kann auch an vielen Punkten gesellschaftlich eingreifen. Und was ich mir vor allen Dingen wünsche, ist, dass diese Beteuerungen, es gibt keinen strukturellen Rassismus, es gibt keine strukturelle Diskriminierung, auch in Institutionen, dass das endlich mal aufhört, sondern wir genau hingucken und damit auch die Finger in die Wunden legen.
Bashamiga, es gibt eine Nachricht, Sie haben das Stichwort Antisemitismus angesprochen und wie wichtig wie wichtig das Bewusstsein ist am Antisemitismus. Es gibt eine Nachricht, die hat uns kurz vor Sendebeginn erreicht. Ruth Klüger ist gestorben, die, und da merkt man schon, wenn ich das sage, österreichische, US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin, man merkt es an diesen beiden Ortsmarken, eine junge Frau, die damals Überlebende des Holocaust war, dann geflohen ist, weggegangen ist aus Europa. Eine wichtige Frau, die übrigens auch mal gehandelt wurde für den Literaturnobelpreis. Sie ist jetzt heute gestorben in Kalifornien. Es wird langsam deutlich, diejenigen, die uns auch direkt davon erzählen können, von diesem Urschrecken des Holocausts, es werden immer weniger.
Ja, und das ist, ich meine, daran kann man biologisch leider nicht sehr viel ändern, aber wir haben ja über die ganzen Jahrzehnte nach 45 erlebt, dass es wirklich großartige Menschen gab, Männer und Frauen, die den Holocaust überlebt haben und unmittelbar aus ihrer Erfahrung berichten konnten. Und ich bin überzeugt davon und ich habe es ja auch selbst mehrfach erlebt, wenn solche Menschen auftreten, dass sie natürlich bei ihren Zuhörern, Zuhörerinnen etwas bewegen, was zum Beispiel Literatur, wissenschaftliche Auseinandersetzung so gar nicht emotional hervorrufen kann. Und Emotionalität im Kampf gegen diese Art von Diskriminierung ist natürlich absolut notwendig. Und das Bittere ist, wir müssen den Überlebenden, die noch da sind, einfach noch mal genau zuhören, solange wir es können.
Bashamiga, langjährige Chefredakteurin von Taz und Frankfurter Rundschau. Sie waren diese Stunde mein Gast hier. Danke für Ihren Besuch.
Es war mir ein Vergnügen.
Morgen kommt Robert Habeck, der Grünen-Vorsitzende. Frau Mika, wie kann ich Ihnen ankündigen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik?
Das wollte ich gerade fragen, aber fragen Sie ihn doch. Ich bin gespannt, man sieht es ja dann oder man hört es übers Radio nicht, ob er wenigstens ein bisschen rot wird bei der Frage.
Wissen Sie, eine Frage habe ich schon auf dem Lippen, das habe ich schon verraten. Ich glaube, die hören nicht zu jetzt von der Pressestelle da. Ich würde ihn gerne fragen, ob denn die nächste Bundeskanzlerin auch wieder eine Frau sein sollte am besten.
Ganz genau. Und das bringt ihn bestimmt in die Bredouille, oder? Mal sehen. Ich meine Geschlechtsumwandlung.
Ich werde verschiedenste Ideen mal mitbringen. Frau Mika, vielen Dank für heute.